Zwischen Strickmaschinen und Bahnhofsgebäuden haben wir uns in Weimar, Apolda und Bad Sulza auf die Suche gemacht und uns gefragt, wie war das eigentlich damals, wie ist es heute? Strickgeschichte versus Strickgegenwart. Was uns dabei besonders beschäftigt hat, sind die Arbeitsbedingungen in dieser Industrie. Von Heimwerkstätten, kleineren Betrieben, wie der von Anke Hammer, den wir in Bad Sulza besuchen durften, bis zu großen Fabriken am anderen Ende der Welt. Wir wollen mit euch die Einblicke teilen, die wir gewonnen haben, und haben dafür ein Interview mit Anke Hammer von Anke Hammer Strickart in Bad Sulza geführt. Aber hört selbst. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Können Sie sich und Ihren Betrieb kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Anke Hammer. Ich habe nach der Wende 1991 den Strickbetrieb hier in Bad Sulza gegründet. Damals haben wir mit 4 Mitarbeitern begonnen und meine Intuition war, einfach kreativ zu sein und Strickwaren herzustellen, vor allem aus dem Grund, weil das mein Beruf ist. Also ich habe Berufsausbildung mit Abitur gemacht als Textilfacharbeiter und habe dann Textiltechnik studiert, habe dann kurze Zeit in einem DDR-Betrieb hier im Apolda Thüringer Obertrikotagen gearbeitet, im Betriebsteil Bad Sulza, und mein Wunsch war es immer, selbstständig zu sein, eigene Entwürfe zu produzieren. Und es ist einfach das Schönste zu sehen, was daraus wird, wenn man eine Idee verwirklicht.
Wie war das denn damals, als Sie angefangen haben, in Ihrem Job zu arbeiten?
Also ich stamme ja noch aus der DDR sozusagen. Ich habe die Textilproduktion in der DDR miterlebt, habe zu dieser Zeit gelernt und studiert und kenne also praktisch das sozusagen aus dem FF. Da gibt es schon ziemliche Unterschiede. Wir haben damals in Deutschland produziert, in der DDR produziert, für unsere Bevölkerung, aber auch fürs Ausland, also für das nicht-sozialistische Ausland. Da ist oftmals wirklich nur wenig Geld bezahlt worden. Die DDR-Betriebe waren oftmals froh, an die Devisen zu kommen. Für das sozialistische Ausland haben wir große Stückzahlen produziert und da gab es so ein Kuriosum. Zum Beispiel für den russischen Markt haben wir Pullover produziert, die nicht nach Stück bezahlt wurden, sondern nach Gewicht. Also da wurde zum Beispiel eine Tonne Strickware geliefert, die dann auch so bezahlt wurde. Also da gab es schon ganz kuriose Regelungen.
Wie ging es dann nach der Wende weiter?
Da hat sich dann nach der Wende viel geändert. Großen Betriebe sind ja dann leider alle abgewickelt von der Treuhand aus verschiedenen Gründen. Wir haben da nicht so eine gute Erfahrung damit und auch keine besonders gute Meinung dazu.
Was ist dann passiert? Wie ging es weiter?
Einige Unternehmer haben sich nach der Wende dann wieder neu gegründet, unter anderem ja auch ich, und haben versucht, mit ihrem Wissen und mit ihrem Know-how wieder etwas entstehen zu lassen, was natürlich von der Mitarbeiterzahl niemals wieder an diese große Mitarbeiterzahl herankommt, die es noch zu DDR-Zeiten in unseren Betrieben gab.
Das war sicher eine besondere Zeit mit besonderen Herausforderungen. Wie ging es dann weiter?
In den 90er Jahren, kann man sagen, hat die Textilindustrie in Deutschland, zumindest im östlichen Teil, einen großen Aufwind erfahren. Da sind wir ganz schnell gewachsen, mussten in kurzer Zeit ganz viel lernen, mussten uns in kurzer Zeit auf die Marktwirtschaft einstellen, was natürlich nicht ohne Reibungsverluste vonstatten ging. Aber wir haben auch ganz schnell gelernt und wir haben uns meiner Meinung nach recht schnell angepasst.
Wie war es dann im Verlauf der weiteren Jahre?
Die Textilproduktion hat sich eigentlich immer weiter östlich bewegt. Also nach der Wende ist die Produktion erstmal von dem Westen nach Ostdeutschland gewandert, weil da die Löhne günstiger waren. 10 Jahre lang ungefähr ging das gut. Dann ist die Produktion weitergewandert in die östlicheren Gebiete, Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, weiterhin in die Türkei, weiterhin nach China. Mittlerweile gibt China jetzt gerade auch wieder nur noch Unteraufträge in noch ärmere Länder wie Bangladesch, Indien, Das ist typisch Kapitalismus, das muss man mal so sagen. Also da wird einfach immer nur dort produziert, wo es noch billiger ist.
Ja, danke für die spannenden Einblicke und die kleine Reise durch die Zeit. Gibt es denn etwas, wo Sie sagen, das sollten mehr Leute über Ihre Arbeit wissen?
Ja, da gibt's vieles. Dadurch, dass wir so viele textile Produkte aus dem Ausland importiert bekommen hier im Land, verschwindet eigentlich die Hochachtung und der Respekt vor der Arbeit und vor dem Aufwand, der in so einem modischen, textilen Erzeugnis steckt. Das ist eigentlich ganz schade. Die Menschen haben so ein Überangebot an einfach billigen Sachen, dass sie sich gar nicht mehr die Mühe machen, dahinter zu schauen, was steckt da eigentlich wirklich für Arbeit drin.
Was ist etwas, das Sie in dem Zusammenhang öfter zu hören bekommen?
An dem Pullover ist doch nichts dran. Wieso kostet der jetzt so viel? Selbst bei einem einfachen Pullover geht es los, dass ein Schnitt entwickelt werden muss, ein Garn ausgesucht werden muss, die Strickmaschine eingestellt werden muss, ein Strickprogramm entwickelt werden muss, das ausprobiert werden muss, weil jede Masche, jedes Garn, jede Farbe verhält sich anders. Danach werden die Strickteile überprüft, gemessen, eventuell neu gestrickt. Jeder Knoten, jeder Fehler im Garn ergibt einen Teil, was man entweder neu auftrennen muss, neu verstricken muss oder entsorgen muss. Dann geht es weiter. Diese Strickteile werden mit heißem Wasserdampf egalisiert, damit die Maschen in ihrer Form liegen bleiben, damit das Teil sich gut weiterverarbeiten lässt. Dann kommt das Teil in den Zuschnitt. Es wird eine Schablone aufgelegt, es wird angezeichnet, es wird zugeschnitten. Dann werden die Schultern geschlossen. Dann werden die Seitennähte geschlossen, dann werden Ärmel eingenäht, dann wird ein Kragen angekettelt. Beim Anketteln, ein spezieller Arbeitsgang in der Strickerei, heißt das, dass jede einzelne Masche eines Kragens oder einer Blende oder des Grundgestrickes auf eine Nadel aufgestoßen wird und darauf dann die Maschen des Kragens bzw. der Blende auch wiederum jede Masche auf eine Nadel aufgestoßen wird. Dann wird jede Masche mit einer Nähnadel vernäht. Am Ende kommen noch alle Etiketten rein, Labels, Größenetiketten. Danach wird der Pullover noch einmal finnisch gedämpft, damit er schön glatt liegt. Danach kommt das Teil zur Endkontrolle. Dann werden alle Etiketten, die für den Versand nötig sind, angebracht. Dann wird das Teil zusammengelegt, verpackt und verschickt. Also das nur mal ganz kurz umrissen, was es heißt, einen einfachen Pullover, an dem nichts dran ist, zu produzieren.
Eine ganze Menge Arbeit. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Textilindustrie, vor Ort, aber auch im Allgemeinen?
Also ich wünschte mir, dass unsere Arbeit mehr respektiert wird, dass anerkannt wird, wie viel Arbeit dann tatsächlich drin steckt und dass unsere Mitarbeiter, die nur Mindestlohn oder etwas mehr als Mindestlohn bekommen, was die für eine tolle Arbeit leisten und dass das Produkt einfach nicht so preiswert oder so billig sein kann wie eine Arbeit, die aus Bangladesch kommt, wo die Leute unter schlechtesten Bedingungen produzieren, leben und arbeiten müssen. Wo es zum Beispiel Betriebe gibt in China, wo sich drei Mann ein Bett teilen, wo es drei Schichten gibt. Eine Schicht trägt orange Kleidung, die andere Schicht trägt rote Kleidung, die dritte Schicht trägt blaue Kleidung. Und je nachdem, welche Schicht arbeitet, hat eine Schicht frei oder schläft gerade in dem Bett, wo dann zu den anderen Schichten die anderen beiden schlafen müssen. Die sehen ihre Familie nie. Es gibt wirklich Zustände, wo Kinderarbeit in Bangladesch an der Tagesordnung ist, wo die schlechtesten Arbeitsbedingungen herrschen, wo die Menschen zeitig krank werden, weil Kinder oder Menschen mit giftigen Farbstoffen arbeiten müssen, in giftigen Farbbädern stehen und dass dann einfach die Produkte hier für ganz wenig Geld angeboten werden, das ist einfach krank in meinen Augen. Dass wir das mit gutem Gewissen kaufen und konsumieren, das geht einfach nicht zusammen mit unserer mentalen Einstellung zum Leben und ja, zu unserer Gesellschaft.
Haben Sie Wünsche im Hinblick auf das Handwerk?
Ich wünschte mir, dass in Zukunft mehr aufgeklärt wird, dass mehr Schüler, vielleicht mehr Studenten Einblicke bekommen in dieses Können, in das Fachwissen, was über so viele hunderte Jahre sich so langsam entwickelt hat, wo man jetzt merkt, dass eigentlich so vieles verloren geht. Also ich wünschte mir, dass da eigentlich viel mehr drüber bekannt wird, dass es viel mehr gefördert wird und dass die Menschen erstmal wieder ein Bewusstsein entwickeln können. Man kann ihnen ja gar keinen Vorwurf machen. Das geht einfach verloren mit der Zeit. Ich wünschte mir, dass das erhalten wird. Und dass zumindest in unserem Land demnächst auch immer noch eine Vielfalt existiert an handwerklichen Fähigkeiten. Ja, dass nicht alle nur am Computer sitzen, sondern dass auch wirklich Können noch eine Rolle spielt.
Vielen Dank, wir haben sehr viel von Ihnen mitnehmen können. Gibt es etwas Letztes, das Sie uns und allen, die zuhören, noch auf den Weg geben möchten?
Ja, ich finde es ganz wichtig, wirklich mit offenen Augen durch unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt, aber auch unser Handwerk zu gehen und auch mal in die Geschichte zu schauen. Ja, das wünschte ich mir und das kann ich den Studenten auch weiterhin nur empfehlen. Also ich finde, sie sind auf dem richtigen Weg.